systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Dienstag, der 2. Juni 2026. Willkommen zur 299. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und Sebastian freut sich, dass er jetzt mal wieder über die Schuldenbremse reden darf. Hallo Sebastian.
Hallo Marco.
Ja, das war Sebastian Dulin, Direktor des IMK, also des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und zum Schluss wie immer der Hinweis, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Sebastian, du hattest das IMK-Forum 2026. War das ein Jubiläum? Habe ich das richtig gehört?
Ja, das war das 20. IMK-Forum. Also es ist ja, das IMK-Forum ist ja so unsere größte Publikumsveranstaltung oder die jetzt nicht speziell für wissenschaftliches Publikum ist. Einmal im Jahr in Berlin, normalerweise im französischen Dom, wo wir so einen Dreivierteltag über ein wichtiges wirtschaftspolitisches Thema sprechen mit normalerweise ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und ganz viel Publikum auch aus der Politik. Und das war diesmal das 20. Mal tatsächlich.
Und letztes Jahr haben wir 20 Jahre IMK gefeiert.
Genau, und daran kann man sehen, dass als das Institut aufgebaut wurde, das erste Jahr es noch kein IMK-Forum gab und seitdem hat es jedes Jahr ein IMK-Forum gegeben.
Dieses Jahr ging es um die Schuldenbremse. Gibt es denn dazu einen aktuellen Anlass? Habe ich irgendwas verpasst? Redet doch gar keiner mehr über die Schuldenbremse.
Ja, es ging aber auch nicht nur über die Schuldenbremse, sondern in dem Titel kommt ja auch was anderes vor. Da kommt nämlich auch das Sondervermögen drin vor und die Verteidigungsausnahme. Und eigentlich haben wir uns angeguckt, ob jetzt das, was mit der Schuldenbremse etabliert worden ist, also dieses große Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz und die Ausgaben für die Rüstung, welche Auswirkungen das hat. Und von daher, das ist schon ein Thema, was auch sehr viel diskutiert wird. Es ging ja die Schlagzeile durch die Presse vor einiger Zeit, dass 95% dieses Sondervermögens angeblich zweckentfremdet sein würden. Und außerdem gibt es ja bei der Schuldenbremse auch noch eine Schuldenbremsenkommission. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, die eigentlich heißt es ExpertInnenkommission zur Modernisierung der Schuldenregeln, die eigentlich nochmal neue Reformvorschläge vorlegen soll. Und das ist auch aktuell, denn die tagt noch und vielleicht wird die noch bis vor der Sommerpause einen Endbericht abgeben.
Disclaimer, du bist da Mitglied?
Genau, ich bin da Mitglied und darum kann ich auch nicht aus der Kommission direkt so viel bereden, denn wir haben vereinbart, dass es da Stillschweigen gibt über die Verhandlungen selber.
Gut, fairerweise, wenn du nicht Mitglied wärst, könntest du auch nicht drüber reden.
Dann könnte ich viel drüber reden, dann hätte ich nur nicht genug Wissen davon und dann wird es vielleicht nicht stimmen, was ich erzähle.
Dann würde ich sagen, dann spiele ich jetzt mal den ersten O-Ton ein. Der ist von Jasmin Fahimi, DGB-Chefin und Vorsitzende der Hans-Böckler-Stiftung. Und sie umrandet oder umrahmt das Thema. Und was ich sehr wichtig dabei fand, ist, dass es ja da auch doch noch um einmal darum geht, dass wir ja nicht nur sparen können, aber auch darum, um die Frage, was ist denn eigentlich ein Markt? Und ist das, was die Bundesregierung dann tut, überhaupt gut für Unternehmen?
Wie sieht denn das jetzt eigentlich auch aus? Ich habe gerade über Kaufkraft gesprochen, über öffentliche Investitionen, über Wirtschaftswachstum. Ich will das nochmal sehr deutlich sagen. Wir werden durch Reformvorschläge, die in Wahrheit reine Leistungskürzungskataloge und Programme sind, kein Wirtschaftswachstum generieren. Das ist in sich unlogisch. Und was ich erlebe ist, dass es immer wieder den Versuch gibt, uns quasi in eine alte Logik zurückzuführen. Auch die Wirtschaftsministerin Reiche an der Spitze eben des Wirtschaftsministeriums, die glauben, dass eine unsichtbare Hand des Marktes uns irgendwie durch diese Krisenzeiten führen wird. Ich erlebe das immer wieder, dass mir gesagt wird, Frau Fahimi, Sie können doch die Zeit nicht anhalten. Will ich auch gar nicht. Aber die Schlussfolgerung daraus ist, Sie müssen sich damit abfinden, dass der Markt das regelt. Und dann müssen wir schauen, was übrig bleibt. Und dann müssen sich alle anderen anpassen. Und dann muss man eben auch Verzicht üben. Ja, die Haltung kann ich haben. Aber dann brauche ich auch keine Bundesregierung. Das passiert von alleine. Ich erwarte von einer Bundesregierung, dass sie Antworten darauf gibt, wie wir nicht nur es irgendwie dem Markt überlassen. Und ich rede nicht davon, dass ich den Markt abschaffen will. Das tun andere. Das tun übrigens andere in den USA. Die Big Techs wollen de facto den Markt abschaffen. Die wollen Oligarchieprinzipien haben. Aber es ist ein anderes Thema, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich will den Markt nicht abschaffen. Aber es gibt die Verabredung hier, dass es eine Marktwirtschaft mit sozialer Verantwortung gibt. Und es gibt die Verabredung und auch das Selbstverständnis, dass auch eine gesunde Wirtschaft davon lebt, dass es einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, dass es einen sozialen Frieden gibt, dass eben nicht gespaltet wird, dass Menschen nicht in Armut laufen, sondern dass wir eine gemeinsame, gute Entwicklung nach vorne machen und dass sich wirtschaftlicher Erfolg eben auch mit sozialem Fortschritt verbinden muss. Und wenn ich dann monatelange Debatten sehe, höre über das Streichen von Förderprogrammen für die Industrie, ideologische Manöver wie das neue Gebäudemodernisierungsgesetz oder gestreute Verunsicherungen beim Ausbau erneuerbaren Energien, dann muss ich sagen, es tut mir leid, auch das ist alles Gift für die private Investition.
Will man dem widersprechen, Sebastian?
Nee, das sind doch Worte, die die aktuellen Fragen sehr schön und sehr passend beschreiben. Also da braucht man nicht wieder zu widersprechen.
Es ist ja sonderbar, ne, dass jetzt aus dem Gewerkschaftsspektrum heraus, das ja immer etwas linker ist als das Wirtschaftsspektrum, wir jetzt irgendwie anfangen zu diskutieren, dass ja so der freie Markt eher abgeschafft wird, als erhalten wird mit der aktuellen Politik der Bundesregierung und ihren Sparbestrebungen, die halt eben nicht nur in den Sozialbereich gehen, sondern ja auch in den Industriebereich.
Ja, die Frage ist ja immer, was ist jetzt hier links und was ist rechts? Und was Yasmin Fahimi ja hier tut, ist, auf einen gesellschaftlichen Konsens in Deutschland hinzuweisen, dass wir eben die soziale Marktwirtschaft haben. Und dass soziale Marktwirtschaft eben bedeutet, dass bestimmte Dinge staatlich gemacht werden, die Daseinsvorsorge, aber auch das Sicherstellen von Wettbewerb. Und dann ist ja der andere Punkt, der da drin ist, dass eine Wachstumspolitik eben nicht unbedingt nur darin besteht, dass ich Kosten senke, und darüber versuche, über niedrigere Kosten und vor allem niedrigere Lohnkosten preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen, sondern dass eben eine Wachstumspolitik eigentlich breiter sein muss und dazu auch gute Infrastruktur, möglicherweise aber auch die Förderung des Wettbewerbs und das Vermeiden von ja unlauterem Wettbewerb und Wettbewerbsbehinderung. Das sind ja zwei Punkte, die die deutsche Wirtschaft wirklich betreffen, also die Frage der Wettbewerbsbeschränkungen, das haben wir ja die ganze Zeit bei Big Tech, die quasi natürliche Monopole in bestimmten Bereichen haben, die zum Teil auch ziemlich rücksichtslos ausnutzen. Und dann die Frage des Dumpings und der Subventionen aus China, die das deutsche Wirtschaftsmodell unter Druck bringen. Und dass Yasmin das hier aufmacht, das ist, glaube ich, richtig und gut. Und die ganze Diskussion, die wir haben um die Frage, was sollte der Staat machen? Sollte er jetzt hier für mehr Infrastruktur sorgen? Oder sollte das Geld dafür benutzt werden, die Steuern zu senken? Das spielt da ja genau rein in diese Kommentare.
Also reden wir da jetzt schon über insgesamt, übergeordnet betrachtet, noch Verteilungsfragen?
Naja, also das ist ja mehr als Verteilungsfragen. Es geht ja hier um die Verfasstheit unserer Wirtschaft und dann am Ende über die Verfasstheit unserer Gesellschaft. Also wollen wir das akzeptieren, das haben wir jetzt nicht diskutiert auf dem Forum, weil sind wir schnell dabei, wollen wir das eigentlich akzeptieren, dass da Leute, die über unvollkommenen Wettbewerb riesige Vermögen anhäufen, dass die dann auch riesige gesellschaftliche Macht haben, wie das zum Teil ja in den USA zu beobachten ist. Das ist ein Thema, was in der Rede von Yasmin Fahimi noch ein paar Mal durchschien, dass das auch so ein Bild ist, wo man eigentlich sich von abgrenzen möchte. Und dazu gehören eben für Deutschland auch, damit man diese politischen Kräfte auch in Schach hält, die sowas wollen und sowas hinstreben, gehört eben auch eine vernünftige Daseinsvorsorge.
Wer unseren Podcast hört, weiß ja, wie wir dazu stehen. Ne? Also der weiß oder sie weiß, da muss mehr investiert werden. Es muss vor allen Dingen aber auch in die richtigen Sachen investiert werden. Und ein weiteres Thema bei dem Ganzen ist, jetzt geben wir gerade sehr viel Geld aus in diesem Staat. Und naja, das kann man eine Weile sicherlich tun, auch auf Schulden. Aber ab einem gewissen Punkt ist es unumgänglich, dass wir diese Lücke zwischen Ausgaben und Einnahmen, die wir gerade haben, also das, was ja dann am Ende Schulden sind, dass wir die irgendwie bis zum gewissen Punkt schließen. Und darum drehte sich, glaube ich, die Kerndebatte des Ganzen.
Also klar, es geht darum, wie die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben gefüllt wird, aber es geht auch darum, wie die Regeln, die wir dafür haben, eingehalten werden. Denn Teil der Einnahmen sind ja aufgenommene Kredite. Und es sind ja auch Einnahmen. Da gibt es ja eine Begrenzung in Deutschland. Und vielleicht sagen wir ganz kurz nochmal, was der aktuelle Stand da ist. Das ist auch auf dem Forum ja immer wieder gesagt worden. Wir haben jetzt eine Schuldenbremse, die erlaubt, dass Bund und Länder jeweils gewisses strukturelles Defizit haben von 0,35% des Bruttoinlandsproduktes. Dann haben wir über 12 Jahre die Möglichkeit, insgesamt 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaschutz aufzunehmen. Und dann gibt es die sogenannte Bereichsausnahme Verteidigung, wonach der Bund oberhalb von 1% des Bruttoinlandsproduktes alles, was er da noch für Verteidigung und Zivilschutz ausgibt, kreditfinanzieren darf, unbegrenzt und für immer. Und jetzt muss man den Haushalt, den man da aufstellt, muss man in diese Beschränkung reinbringen. Und darüber hat eben Steffen Mayer geredet.
Also, dann hören wir uns mal Steffen Mayer, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, an.
Und der letzte Punkt, wie passen die Sachen zusammen? Ich glaube schon bei dem, was wir jetzt an Eckwerten auf den Weg gebracht haben. Nur noch mal, um die Zahlen herzuholen. Wir sind gestartet mit einem Handlungsbedarf für 2027 von 34 Milliarden. Diesen Handlungsbedarf hat die Bundesregierung jetzt aufgelöst. Noch eine interessante Frage. Wir haben eine Rücklage, können wir die ganz schonen oder nicht? Und wir haben den Handlungsbedarf für 2028 ungefähr halbiert. Und wie haben wir das gemacht? Wenn Sie gucken, ist immer die Kritik, es passiert nichts auf der Ausgabenseite. Ganz wesentlich sind Elemente auf der Ausgabenseite mit dabei. Zum Beispiel sparen alle Ressorts 1% ihrer Ausgaben ein, macht gute 5 Milliarden, die wir auf dem Weg einsparen. Wir wollen ran an Steuervergünstigungen und Finanzhilfen, die entsprechend zu reduzieren. Und dann machen wir auch Sachen auf der Einnahmenseite. Viele von denen werden aus Gründen, dass sie auch einen Beitrag zum Beispiel zur Prävention auf der Gesundheitsseite, nehme man die Zuckerabgabe, nehme man die Tabaksteuer, natürlich sollen die auch Einnahmen generieren, sind aber von der Seite her sehr gut begründbar. Sodass aus meiner Sicht wir uns auf einem Weg befinden, wenn wir jetzt die sehr schwierigen Diskussionen angesichts der demografischen Entwicklung, die wir in unserem Land haben, zu den Sozialversicherungen, und die Bundesregierung ist jetzt ja dabei, oder die Politik insgesamt, zur Krankenversicherung ist durch das Kabinett ein Entwurf durch, liegt jetzt im Parlament, zur Pflegeversicherung und zur Rente wird es sehr zeitnah der Fall sein. Wenn wir dort entschiedene Fortschritte noch machen können, dann machen wir ganz erhebliche Fortschritte auf dem Weg zur Konsolidierung insgesamt. Und darauf muss man dann aufbauen. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir so viel, wie wir wollen, auch investieren können, um Wachstum, was das wichtigste Element ist, wirklich nach vorne bringt.
Also als ich das gehört habe, Sebastian, war mein erster Gedanke, sage Kürzungen am Sozialstaat, ohne Kürzungen am Sozialstaat zu sagen. Also er hat das irgendwie versucht, das Gesamtkonstrukt, das Sparen, da so ein ganz klein wenig Steuererhöhungen, aber sicherlich nicht da, wo man sie vielleicht gerne sehen würde, dann irgendwie so zu verkaufen, als ob das eine Wachstumsvoraussetzung wäre.
Also das ist ja so ein bisschen das Narrativ der Bundesregierung im Moment, dass sie sagen, wir müssen Lohnnebenkosten senken oder begrenzen, damit die Lohnkosten fallen, damit die preisliche Wettbewerbsfähigkeit steigt und die Wirtschaft wieder wächst. Und das, ich weiß jetzt nicht, ob Steffen Mayer das immer so als Kausalität darstellen würde und ob das auch seine Priorität wäre, aber insgesamt läuft es ja ein bisschen darauf hinaus. Die Sozialreformen, die jetzt angestoßen werden, sind ja aus Sicht der Bundesregierung dafür da und auch des Finanzministeriums, um unter anderem Bundeszuschüsse niedriger ausfallen zu lassen in der Zukunft, damit man eben mit den Haushaltsmitteln hinkommt und innerhalb der Schuldenbremse bleiben kann. Denn das Problem ist, das hat Katja Riester zum Beispiel auf dem Forum sehr schön auch nochmal rausgearbeitet, wir haben da Löcher im Haushalt, die daherkommen, dass eben die Bundesregierung zu Beginn ihrer Legislaturperiode eine ganze Reihe von Dingen gemacht hat, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Katja Riester hatte aufgeführt, die Mütterrente, die Senkung der Gastro-Mehrwertsteuer und auch die Senkung der Körperschaftssteuer, die jetzt über 5 Jahre ab 2027 läuft. Und das kostet alles sehr viel Geld. Das ist mehrfach auch angesprochen worden auf dem Forum. Und da muss man halt das Geld woanders herkriegen. Und einer der Punkte ist, dass man eben sagt, ja, mit einer Gesundheitsreform brauchen wir da ein bisschen weniger Zuschüsse. Und die Rentenreform ist auch darauf ausgelegt, dass zumindest perspektivisch dann weniger Geld in die Rentenversicherung fließen soll. Und wenn da weniger Geld reinfließt, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Man kann ja die Beitragssätze erhöhen oder man kann die Leistungen kürzen. Und wenn man Lohnnebenkosten begrenzen will, dann landet man hinterher bei den Leistungen.
Es geht aber auch um die Ausgaben des Staates. Das war auch, glaube ich, sehr präsent, immer wieder mal über das Panel verteilt. Es ist irgendwann mal die Zahl 10 Milliarden gefallen, die der Staat sicherlich auch anders hätte ausgeben können. Also nicht für eine Mütterrente oder eine Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastrowirtschaft. Du hast, glaube ich, zwischendrin einmal gemeint, es könnte auch mehr sein, je nachdem, worauf man da so schaut. Also bei diesem Gesamtkomplex, über den wir reden, reden wir ja auch immer darüber, dass der Staat schon ein bisschen Geld auch falsch verteilt oder kann man auch Wahlgeschenke nennen, ne? Wie auch immer man es nennen möchte.
Genau, und das ist ja auch von der Keynote, die Katja Riezler am Anfang gehalten hat, unsere Finanzexpertin, da war das ja auch so ein bisschen der Tenor. Die hatte sich ja sehr systematisch dann angeguckt, wie viel Geld eigentlich aus diesem Sondervermögen entnommen wird und wie viel im Vergleich zu verschiedenen Maßstäben die Investitionsausgaben wirklich steigen. Und dann sieht man, dass die Investitionsausgaben zumindest nach plausiblen historischen Maßstäben unmittelbar vor dieser Grundgesetzänderung, dass die nicht ganz so stark steigen, wie das Geld da rausgenommen wird. Und das heißt, dieses Geld fließt zum Teil in andere Dinge. Und das ist, hat Katja Riezler sehr deutlich gemacht, aus ihrer Sicht ein Problem, weil eben was anderes versprochen worden ist, zumindest im Wahlkampf. Und Steffen Mayer hat dann eben darauf hingewiesen, dass das vielleicht der falsche Referenzpunkt ist, dass man eher darauf achten sollte oder gucken sollte, was wäre denn passiert, wenn es das Sondervermögen gar nicht gegeben hätte. Im Grunde argumentiert er ja, dann hätte es ja diese Wahlversprechen der Union trotzdem gegeben und dann wäre sowieso weniger Geld im Haushalt gewesen, dann wären die Investitionen einfach niedriger ausgefallen. Und von daher nimmt er eben als Referenzpunkt entweder das, was dann im Gesetz steht, was man da festgeschrieben hat, 10% der Ausgaben im Bundeshaushalt, aber implizit sagt er immer, naja, also man muss ja eigentlich gucken, was wäre passiert, wenn es dieses Sondervermögen nicht gegeben hätte und dann hätten wir einen Rückgang der Investitionen gehabt und da muss man relativ zu dem sehen, dass es jetzt doch besser ausfällt. Und ich glaube, das war so wirklich eine Linie, die sich auch durchgezogen hat. Ab wann ist eine Investition jetzt wirklich zusätzlich, die wir beobachten und wie viel von dem Geld, was wir da haben, fließt in solche zusätzlichen Investitionen und welches Geld fließt woanders hin? Du hast jetzt gerade schon so gestöhnt bei dem, was ich gesagt habe, Marco.
Ja, also wenn wir mal gucken, wie dieses Sondervermögen zustande gekommen ist. Großes Tohuwabohu im Bundestag. CDU überwindet sich, die Grünen überwinden sich. Dann gibt es diverse Zusagen, so und so viel muss zusätzlich sein. Da ist doch eine sehr klare Absicht formuliert worden damals im Bundestag. Und da kann ich mich doch nicht herstellen und sagen, ja, man muss es eigentlich so sehen, als ob es das gar nicht gäbe. Das finde ich eine echt nicht legitime Argumentation. Sondern die Argumentation kann ja nur sein, okay, und ich finde, Marc Schieritz hat den Punkt ganz gut aufgebracht mit einer Frage, müssten wir nicht einfach froh sein, dass damit auch Haushaltslöcher gestopft werden, weil darum geht es ja am Ende. Und ich finde, man hätte die Frage auch ganz ehrlich beantworten können mit, naja, es war halt notwendig und wir haben es gemacht. Und dann hätte man vielleicht auch mal aus Bürgersicht, ne, jetzt nicht aus ökonomischer Sicht, sondern aus Bürgersicht vielleicht auch gesagt, naja, okay, ich kenne die Nöte ja auch aus meinem eigenen Leben, wir tricksen ja alle ein bisschen rum und dann ist auch okay. Aber so bleibt halt immer wieder dieses Tor offen, dass man halt etwas versprochen hat, dass das nicht gemacht wurde, dass es, ne, also immer wieder repetitiv und wir reden da ja auch ständig drüber. Und ich fand das nicht in Ordnung von der Argumentation her.
Also ich muss dir sagen, ich finde die Argumentation auch in der Kommunikation total schwierig, weil das, wie du sagst, es ist öffentlich so angekommen, dass da was zusätzlich ausgegeben wird und normalerweise, ja, zusätzlich, klar, kann man jetzt irgendwie sagen, zusätzlich ist das, was vor 3 Jahren mal war oder was so dann wäre, wenn ich jetzt das Geld anderweitig schon ausgegeben habe für die Gastro-Mehrwertsteuer, aber das ist einfach nicht das Verständnis von den Menschen im Land. Dein Verweis auf den Bundestag und die Absicht da finde ich dagegen schon ein bisschen schwieriger, weil die Grünen waren ja sehr stark daran beteiligt, diese Zusätzlichkeitskriterien ins Grundgesetz zu schreiben. Und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass die gesagt haben, also diese 10%, die da stehen, das wollen wir so nicht, sondern da waren die schon auch daran beteiligt. Also alle, die da zugestimmt haben, kann man sagen, die haben es vielleicht nicht genau verstanden,
Aber sie werden ja nicht eingehalten, die 10%, sondern.
Doch, die 10% werden eingehalten. Also es ist so, gesetzlich müssen es mindestens 10% Investitionsausgaben im Bundes-, im Kernhaushalt sein und darüber hinaus darf das Geld aus dem SWIC genommen werden. Und das wird eingehalten. Das Problem ist nur, dass wir 2024 schon etwas mehr hatten als 10%. Ja, das heißt, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo man rechnet, ob man mit dem Haushaltsplan oder mit dem IST und sowas rechnet. Nur nehmen wir mal an, wir hatten dann 11,5% oder sowas in der Planung oder sogar knapp 12. Dann hast du natürlich Spielraum. Wenn alles, was über 10 ist, du daraus aus dem SWIC finanzieren kannst, dann kannst du halt automatisch, wenn du das gleiche Niveau hältst wie im Vorjahr, kannst du schon ein bisschen was daraus finanzieren. Das heißt, die Gesetze werden eingehalten. Das ist das, was du ja eben gesagt hast. Nur die Frage ist, ob das, was da verbal versprochen worden ist, auch eingehalten wird. Und darüber geht ja die ganze Debatte.
Ja, und zusätzlich ist ja noch die Diskussion, wo gespart wird. Und da frage ich mich schon, wie man Wachstum befördern möchte, wenn man den Bürgern weniger Geld lässt. Das Argument kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, wenn man da fragen würde bei, keine Ahnung, ich weiß nicht, Friedrich Merz oder der Union, die würden wahrscheinlich sagen, ja, solange wir halt die preisliche Wettbewerbsfähigkeit verbessern, dann haben zwar hat die breite Bevölkerung weniger Geld, aber dafür die Unternehmen mehr und vielleicht oder hoffentlich, die würden dann glauben, wird dann wieder mehr investiert und mehr exportiert. Wir haben, glaube ich, hier schon sehr oft drüber gesprochen, warum das im Moment wahrscheinlich so nicht funktioniert. Aber das ist auch einer der Punkte, die wir kritisieren. Also wir glauben nicht, haben wir auch mehrfach drüber gesprochen, dass wenn man jetzt die Sozialabgaben erhöht oder auch wenn du den Menschen sagst, ihr müsst einfach für den Zahnersatz mehr bezahlen oder ihr kriegt kein Krankengeld mehr, dass das wachstumsfördernde Maßnahmen sind, sondern wir glauben, dass das den Privatkonsum eher belastet. Darum glauben wir, dass die Diskussion auch in die falsche Richtung geht. Aber das ist ja noch mal eine andere Diskussion als darüber, was jetzt aus diesem Sondervermögen tatsächlich in zusätzliche Investitionen fließt und was nicht.
Ja, und wenn es fließt, wohin es fließt. Ne? Mhm. Also ich glaube, was mich persönlich sehr stört, ist die Entwicklung in den letzten Monaten, dass man quasi sagt, also Verteidigung ja, aber Sozialstaat nein. Also dass man am Ende halt das, was am Anfang eigentlich noch alle irgendwie so ein bisschen gesagt haben, die Idee, dass man eben genau das nicht tut. Und jetzt wird es halt eben doch sehr stark getan. Und das halte ich für einen völlig falschen Weg, weil ich glaube nicht, dass die Menschen das dauerhaft mitgehen. Und dann kommt halt das Gegenargument, dass dann teilweise gesagt wird, naja, also man kann keine Steuern erhöhen für diverse Gruppen, weil sonst sind die auch nicht mehr dabei, die Rüstung mitfinanzieren zu wollen. Und da ging es nicht um die Sozialhilfeempfänger oder Hartz-IV-Empfänger oder wie auch immer man sie gerade nennt, ja, sondern da ging es explizit um die oberen 10%. Das halte ich für einen kompletten Irrweg. Und ich muss halt sagen, es fiel mir halt auf, es war ja noch jemand von der CSU da, das ist halt ein Regierungsding. Also das wird irgendwie immer wieder so da rein argumentiert und es wird auch nicht davon abgewichen.
Ja, ich meine, das war ja auch einer der Ergebnisse der verschiedenen Präsentationen. Wir haben das Problem dieser sogenannten Bereichsausnahme. Wegen dieser sogenannten Bereichsausnahme droht die Schuldenquote Deutschlands auf 100% des Bruttoinlandsprodukts zu steigen, so Richtung Mitte des Jahrhunderts. Und ich sage jetzt wirklich ganz deutlich wegen, weil das zum Teil auch in der öffentlichen Debatte gerne dann verwischt wird. Dann wird gesagt, gerade von konservativer Seite, wegen des Sondervermögens für Infrastruktur und der Bereichsausnahme, was aber Quatsch ist, weil die Simulationen von uns zeigen, dass wenn man die Bereichsausnahme nicht hätte, wird das nicht passieren, trotz Sondervermögen. Wenn man Sondervermögen hätte, wird es trotzdem passieren, weil es einfach die Bereichsausnahme ist. Man muss sich das einfach mal klar machen. Im Moment erlaubt die Bereichsausnahme, wenn wir jetzt das NATO-Ziel von 3,5% des Bruttoinlandsprodukts erreichen wollen, da darf jedes Jahr etwa 100 Milliarden Euro neu aufgenommen werden. Der Betrag steigt und der steigt eben immer weiter, wie das Bruttoinlandsprodukt auch steigt und mit der Inflation. Da ist man sehr, sehr schnell bei größeren Summen als den 500 Milliarden. Da sind wir in weniger als 5 Jahren, sind wir da, was das Sondervermögen da macht. Aber das darf man eben auf ewig machen. Und wenn man nochmal irgendwann meint, man muss ein bisschen mehr noch ausgeben, dann darf man das auch noch als Kredit aufnehmen. Und da liegt das ganz große Problem. Und ich glaube, das ist so eine Lebenslüge der Politik, ist jetzt vielleicht aber auf jeden Fall eine der Dinge, die im Moment nicht so deutlich gesagt werden. Wenn wir der Meinung sind, dass wir so viel für Verteidigung ausgeben müssen und auf Dauer, dann muss irgendjemand mehr bezahlen oder weniger bekommen. Und dann sind wir wieder ganz schnell bei der Verteilungsfrage. Und natürlich ist es entlarvend, wenn dann jemand sagt, naja, aber wir können dafür nicht den Spitzensteuersatz erhöhen, weil dann haben auch die Reichen keine Lust mehr, für die Verteidigung zu bezahlen. Ja, ich meine, wo kommen wir denn dann hin? Dann ist es halt so, dass indirekt es nur die Armen bezahlen sollen. Und das finde ich höchst unsozial. Insbesondere, wenn man sich dann noch überlegt, dass zumindest in den meisten Ländern, wenn man dann guckt, wer im Krisenfall, im Kriegsfall in den Krieg geschickt wird und wer da stirbt, das sind ja meistens auch eher die ärmeren Menschen, die dann, keine Ahnung, weil sie keine anderen Perspektiven haben, sich lange fürs Militär verpflichtet haben oder sowas.
Es wurde auch, glaube ich, noch nirgendwo die Frage beantwortet, wie lange wir diesen hohen Aufstieg der Rüstungsausgaben brauchen. Also, dass wir jetzt da etwas aufbauen müssen bei der Rüstung, ist ja, glaube ich, klar. Da wurde halt ewig nichts getan, das muss man jetzt nachholen. Okay, ich glaube, da geht auch fast jeder mit, außer die, die grundsätzlich dagegen sind. Aber dann wäre ja die Frage, muss man das jetzt 5 Jahre tun, muss man das jetzt 10 Jahre tun, muss man das 20 tun? Also glaubt man wirklich in 20 Jahren auch noch 3,5% ausgeben zu müssen oder 5%, wobei dann die 1,5% wieder für irgendwelche rüstungsrelevanten Infrastrukturprojekte gelten, ne? Also da kann man ja dann immer hin und her schieben, aber die Frage habe ich jetzt auch nicht beantwortet gesehen. Das andere, was mir auch sehr stark aufgefallen ist, ist halt, dass das zwischendrin mal gefallen, die Bahn wird gerade gut durchfinanziert, aber wie sie dann, wenn 2030 erreicht ist, wie es dann weitergeht bei der Bahnfinanzierung, dann landet es wieder im Bundeshaushalt. Das wurde wohl irgendwie auch noch nicht geklärt. Also das wird dann irgendwie so von Legislatur zu Legislatur geschoben. Aber das sind ja Sachen, wenn man dann so gesamt drauf guckt, hat man irgendwie einen Haufen Ausgaben vor sich, wo völlig klar ist, das muss ja irgendwann mal, wenn man es so weitertreibt, im Haushalt finanziert werden. Und der finanziert sich über Steuern.
Also zwei Sachen. Bei der Bahn hat ja Steffen Meyer darauf hingewiesen, da sind wir wieder bei der Frage, die du vorher gesagt hast, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass dann Mitte des nächsten Jahrzehnts, also wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist, die Sozialreformen so weit greifen, dass die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt kleiner ausfallen können. Das heißt, da hast du deine Antwort für die Bahn.
Die ich nicht glaube, ja. Deswegen habe ich es reingebracht.
Genau, ich habe da auch, ehrlich gesagt, ich habe da auch meine sehr großen Zweifel daran, aber die Hoffnung des Finanzministeriums, kann man daraus sagen, ist, dass die Sozialreformen so viel Spielraum schaffen, dass man damit die Infrastruktur wieder finanzieren kann. Aber da sind wir wieder bei der Frage davor. Diese Sozialreformen bedeuten ja wahrscheinlich, dass irgendjemand mehr Sozialbeiträge zahlt oder weniger Leistungen daraus bekommt. Also wir haben das Perpetuum mobile, haben wir da noch nicht gefunden, wo einfach, oder beides, oder eine Kombination. Also wir haben noch nicht das gefunden, wie man einfach Geld jetzt da aus dem Nichts schafft. So, die Frage nach der Verteidigung, ob die in den Haushalt integriert wird oder nicht. Naja, also nach dem Grundgesetz muss das nicht passieren, aber wir sehen, dass die Zinsausgaben ziemlich deutlich steigen. Also wenn man mit dem Tempo Kredite aufnimmt für Verteidigung und der Bundeshaushalt muss die aus dem Kernhaushalt die Zinsen bedienen, dann wird das auch immer mehr und der Spielraum wird immer kleiner, der für andere Sachen da ist. Die Frage, wie lange man das machen muss, ich glaube, das ist eine total wichtige Frage, die hatten wir auch auf dem Abschlusspanel, wo dann Bürger Scholz saß, der Staatssekretär aus Thüringen. Und da ist die Frage ja, ich finde, das ist wirklich eine gute und legitime Frage, was brauchen wir in Verteidigung? Aber wenn man jetzt festschreibt, wir brauchen 3,5% auf ewig, das ist ja, glaube ich, das, was so das Verständnis ist eines NATO-Ziels, dann ja, müsste man jetzt erstmal damit planen. Ich habe da auch große Fragezeichen da dran. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, wir haben 3,5% eben ausgegeben im Kalten Krieg, darum sollten wir das jetzt auch ausgeben. Das, finde ich, ist jetzt keine besonders tiefsinnige Berechnungsweise, wie viel wir ausgeben müssen, um das mal vorsichtig zu sagen. Das habe ich auf dem letzten Panel auch gesagt, weil das Auffällige ist ja, in der Debatte um Infrastruktur wurde immer von konservativer Seite gesagt, ihr müsst aber genau nachweisen, dass jede Brücke, die ihr bauen wollt, dass man die wirklich braucht und dass die nicht zu teuer gebaut wird. Und beim Militär werden diese beiden Fragen eigentlich nicht beantwortet. Ne? Also wir haben ein Ziel, was rein nominal ist, wo wir wollen die und die Geldmenge ausgeben, aber wir fragen eigentlich nicht, ja, was brauchen wir eigentlich? Und natürlich kannst du die Geldmenge, also am einfachsten könnte man das natürlich ausgeben, wenn wir alles 3,5-mal so teuer kaufen, was wir bislang gekauft haben. Das wird, dann wäre das Geld, dann wäre das NATO-Ziel erreicht, aber natürlich dem Land überhaupt keinen Gefallen getan, ne? Weil wir wären dann auch nicht verteidigungsfähiger als vorher. Von daher, eigentlich aus meiner Sicht müsste man schon nochmal gucken, was brauchen wir eigentlich für die Verteidigungsfähigkeit? Wie kann man das möglichst günstig, aber günstig so, dass es auch noch funktioniert, kaufen? Und dann gucken, wie viel brauchen wir auch dauerhaft? Das ist ja auch eine andere Sache. Es ist ja gar nicht gesagt, dass Russland immer in der Form, wie es jetzt ist, ein aggressiver Militärstaat bleiben wird. Also ich würde da jetzt keine Prognose über die nächsten 50 Jahre drüber machen wollen. Also im Moment ist es so, aber es kann sich auch mal irgendwann ändern. Kann ja eine neue Regierung da kommen, die kann dann auch entscheiden, dass sie weniger für Rüstung ausgeben möchten, weil das bei der Bevölkerung vielleicht nicht so gut ankommt. Und wenn wir in der Nachbarschaft jetzt keinen Staat mehr haben, der selber so hochrüstet, dann können wir vielleicht auch ein bisschen weniger ausgeben.
Fehlt es an Feinsteuerung? Also weil alles, was wir jetzt diskutieren, also abseits der Frage am sozialen Kürzen und wer kriegt das Geld, aber ich habe auch so das Gefühl, es fehlt an Feinsteuerung.
Was genau meinst du damit?
Naja, zum Beispiel bei den Rüstungsausgaben, was du gerade gesagt hast, ne? Also man sagt, man hat dieses Ziel, so und so viel auszugeben, aber man sagt nicht umgekehrt, wir haben diese und diese Bedarfe, das und das brauchen wir. Wir brauchen das in dem Zeitraum und das muss dann bis da und dann aufwachsen und das soll dann ungefähr so und so viel kosten. Also irgendjemand wird das sicherlich tun, ne? Hoffe ich, im Verteidigungsministerium, aber nicht in der Fiskalplanung.
Genau, aber da ist natürlich das Problem, dass da dann auch Geheimhaltungsfragen dabei sind, ne? Also wenn wir fragen, ich glaube, das war eine Frage, wo wir mal angefragt haben, vorsichtig, welche Haushaltslinien eigentlich zu dem 3,5%-Ziel zusammen oder zum NATO-Ziel zusammengerechnet werden. Und da kam zurück, das kann man uns leider nicht sagen, würde unter die Geheimhaltungspflicht fallen. So, das war eine Antwort dann. Und das Verteidigungsministerium, hört man immer wieder, ist auch sehr bemüht, keine Details an das Statistische Bundesamt zu geben. Darum ist die Statistik für diesen Sektor auch ziemlich schlecht. Im Verteidigungsministerium gibt es Leute, die dann auch auf bestimmte Sachen gucken. Die Frage ist nur, ob wirklich die Beschaffer bei der Bundeswehr und im Verteidigungsministerium wirklich die Besten sind, wenn es darum geht, auch mal zu fragen, brauchen wir das wirklich alles? Also da ist schon manchmal der Verdacht oder der Verdacht könnte schon da sein, dass die nicht ganz immer einen objektiven Blick darauf haben. Bei den anderen Dingen, die jetzt gemacht werden aus dem SWIC, habe ich den Eindruck, dass da schon eine Feinsteuerung stattfindet. Und es ist ja diese Woche auch der erste Monitoring-Bericht des SWICs erschienen und da sind wirklich sehr, sehr viele Details drin und das Finanzministerium scheint sich sehr viel Mühe zu geben, auch die einzelnen Projekte anzugucken und auch zu überwachen, ob die Preise steigen und was da passiert. Kann natürlich immer irgendwie noch besser sein, aber da habe ich den Eindruck, dass diese Regierung tatsächlich auch sich bemüht, das so stark zu überwachen, wie das bislang, glaube ich, noch keine Regierung mit den großen Investitionsprogrammen getan hat. Also wir haben in der Vergangenheit ja auch oft das Problem gehabt, dass die Mittel sehr spät abgeflossen sind und da scheint man sich jetzt wirklich zu bemühen, das besser zu machen. Wahrscheinlich immer noch Raum nach oben, aber da würde ich deinen Vorwurf der fehlenden Feinsteuerung eigentlich jetzt nicht unterschreiben wollen.
Das war eine Frage. Das ist doch kein Vorwurf.
Naja, aber man kann ja auch einen Vorwurf als Frage formulieren, Marco. Das ist doch ein beliebter Trick bei Moderatorinnen und Moderatoren, oder?
Ja, jetzt wird hier gleich eine ganze Berufsgruppe diskreditiert. Vielleicht mal so als Abschlussfrage dein Eindruck. Ist die ideologische Grundrichtung dieser Bundesregierung, über die wir ja jetzt etwas Unmut geäußert haben, hast du das Gefühl, die ist gesetzt? Also das ist und bleibt jetzt die Richtung, über die wir diskutiert haben und die Einwände finden kein Gehör?
Na, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als ideologische Grundrichtung der Bundesregierung bezeichnen würde. Ich glaube, es ist die ideologische Grundrichtung des Kanzleramts. Und beim Finanzministerium bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass sie das in gewisser Weise, ja, ich weiß nicht, möglicherweise auch nur widerwillig folgen, aber nicht so ein richtiges Narrativ haben, was dem entgegenwirkt. Und ich glaube, das ist eins der Probleme. Andererseits hat natürlich die SPD auch schon deutlich weniger Stimmen gehabt als die CDU bei der letzten Wahl und ist darum die kleinere Partei. Und die Frage ist natürlich schon, wie man dann seine Prioritäten durchsetzen kann.
Pippa Kolmer, Direktorin bei Fiscal Future, das ist ein Think Tank, der der jungen Generation eine Stimme verleihen möchte bei Fiskalfragen, hat, glaube ich, sehr versöhnliche Schlussworte gefunden.
Natürlich dauert es, bis Investitionen eben wirken. Deshalb finde ich es gerade einen mutigen Schritt, dass eben dieses Sondervermögen jetzt auch beschlossen wurde, weil es eben dauert, bis man das sieht. Und wahrscheinlich, je nachdem, welche Regierung an der Macht dann sein wird, in paar Jahren dann eben davon auch profitiert auf eine Art und Weise. Aber ich würde schon widersprechen, dass es keine Rechtfertigung gibt, weil das haben wir ja im Panel vorher gesehen, dass es eine sehr große Debatte darüber gibt, wie wird dieses Geld eben eingesetzt und dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt, die das begleitet. Und von daher würde ich widersprechen, dass dann Politikerinnen und Politiker da fein raus sind sozusagen.
Also ich finde, das ist ein sehr schönes Fazit und das ist richtig und wir werden hoffentlich was Positives sehen und ja, die Debatte wird uns noch erhalten bleiben.
In dem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, Sebastian Dulin.
Danke, lieber Marco.
Wenn ihr dazu noch ein paar demokratische Gedanken habt, dann sendet sie uns systemrelevant@böckblatt.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und zum Schluss wie immer der Hinweis, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.